Herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Episode 120. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Glöckler, zum Erreichen der 2 Millionen Download-Grenze. Ich bin ganz stolz auf uns und dich vor allen Dingen. Ich spreche heute mit Philipp Glöckler, Produkttüftler, NFT-Enthusiast, Tech-Trüffelschwein. Hallo. Und ich bin Philipp Klöckner, Investor Advisor, Adelsexperte für den verarmten deutschen Landadel der Börsen, die Nepper, Schlepper, Bauernfänger sind mein Spezialgebiet. Dann werden wir später mal über die Palantir-Ergebnisse reden. Und wir könnten daran mal wieder so ein bisschen Bilanzbildung mitmachen. Da gibt es ein paar schöne Sachen, die man ganz gut erklären kann. Das könnte ein bisschen länger dauern, das machen wir später. Dann reden wir ein bisschen nochmal über den HR-Recruiting-Markt. Da gab es eine Frage zu. Ein bisschen über den Travel-Markt. Ein bisschen über Fastly, die haben erschütternde Ergebnisse, obwohl so erschütternd waren die gar nicht geliefert. Upstart haben wir noch und vielleicht ein paar Hörerfragen, da schauen wir mal. Wie geht's dir?
Sehr gut. Meine erste Frage, ich sehe gerade, es brennt ein Containerschiff mit 4000 VWs, darunter auch ein paar Luxusmodelle, Porsche, Lamborghini. Glaubst du, wir haben eine Hörerin oder einen Hörer, die sich ein Auto bestellt haben und jetzt eine von diesen 4000 Autos nicht bekommen?
Theoretisch möglich, nicht komplett unwahrscheinlich bei 4000. Die war nach Europa unterwegs, oder? Also es fährt ein großes Schiff auf dem Ozean rum, auf dem Atlantik, glaube ich, mit 4000 VW-Modellen drauf. Und die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Und man kann es ja auch nicht so einfach löschen, wenn es mitten auf der See ist. Also für irgendjemanden werden die schon da gewesen sein. Und jetzt, wo die Supply Chain gestresst ist, ist es, glaube ich, gar nicht gut. Wie sieht denn die? Hast du mal geguckt, wie die Aktie aussieht?
Konnte Volkswagen? Nee.
Die Rückversicherer machen schon alle relativ schlechte Zahlen, habe ich heute gehört. Wenn die jetzt noch so ein Ding, was sind das? Was hast du gesagt, 4000 Stück?
Ja, aber halt nicht nur, also Volkswagen, Porsche, Lambo.
Lambo auch, dann ist vielleicht 350 Millionen.
Vor allem die Autos sind ja alle doppelt so teuer gewesen wegen den ganzen Chips. Also wahrscheinlich waren da nur Luxus-Volkswagen drauf, weil sie mit den Chips die Priorisierung gemacht haben, dass das alles diejenigen sind, die funktionieren.
Dann mal Daumen drücken, dass sie nicht alle verbrennen. Aber die anderen müffeln dann ja auch und so.
Also ein nasses Auto kann ich keinem empfehlen. Das würde ich nicht nehmen. Lass mal kurz sprechen. Facebook hat ja mächtig darunter gelitten, dass Apple die Privacy Policy geändert hat. Also ich glaube, im Earnings Call war die Sprache von 10 Milliarden. Mhm. Nun hat Google diese Woche announced, dass sie ähnlich nachziehen. Also sie scheinen es nicht so hart zu machen. Es liest sich so ein bisschen, als ob sie einen Kompromiss für alle versuchen. Also so, dass die Nutzer immer noch das Gefühl haben, sie müssen nicht zu Apple gehen, weil die Privacy wird bei Google auch geschützt. Aber man möchte ja trotzdem noch ein bisschen Geld verdienen und man braucht ja auch die ganzen Gaming-Apps und alles. Also die nehmen sich jetzt 2 Jahre Zeit, um die Privacy im Mobile nachzuziehen.
Aber schlau, das über 2 Jahre zu machen, oder? So wird es, glaube ich, unheimlich schwer messbar, vor allen Dingen. Also was der Effekt ist. Weil bei Apple konnte man ja sehr schnell faul schreien, weil man sofort diese Zustimmungsrate gesehen hat zu AT&T. Und wenn Google schlau ist, ziehen sie es einfach über 2 Jahre, damit es so ein sehr gradueller Prozess ist. Das haben sie bei verschiedenen anderen Sachen. Zum Beispiel bei dem Not Provided, also dass du deine Keyboard-Daten nicht mehr bekommst. Das haben sie auch sehr, sehr nach und nach gemacht, wo es gar nicht so viel Begründung für gab. Außer dass es ging um die HTTPS-Adaptionsrate, aber das ist, glaube ich, ganz schlau, das so graduell zu machen. Dann ist es unwahrscheinlicher, dass das schlafende Hunde weckt, wobei die ganze Zeit schon geweckt sind. Also Facebook ist ja so ein bisschen paranoid gegen Apple und Google. Teilweise vielleicht auch zu Recht.
Ja, also es wurde auf jeden Fall die ein oder andere Aktie schon abgemahnt. Ob ein Snap, ein Applovin, Pinterest, Unity. Die versuchen jetzt alle zu verkünden, dass das für sie persönlich nicht so schlimm ist. Aber es scheint ja schon in Zukunft so zu sein, dass die großen Plattformen oder diejenigen, die viele Firmen haben oder viel Reichweite, auf jeden Fall Vorteile haben. Also vielleicht erhöht es ja auch den Preis von einem Pinterest beispielsweise bei der Akquisition, weil man es viel besser nutzen kann. Also wenn es der eigene Laden ist, dann darf man ja mehr machen.
Das kann sein. Und ich meine, wahrscheinlich wird innerhalb von Googles Universum, wird es ja weiterhin noch sehr gut funktionieren, nehme ich an. Also die Privacy Sandbox ist ja vor allen Dingen für Third-Party Daten. Ne? Und also wenn bin ich eingeloggt in Google, bekommt Google immer noch einen Großteil der Daten weiter, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, nur deine Fingerabdrücke bei den Third Parties sind nicht mehr so gut sichtbar. So, eigentlich ist es gut für Google. Sie müssen es nur so kommunizieren, dass alle anderen Parteien nicht zu böse sind.
Dann ja, und für Facebook wird es noch mal schlimmer, muss man auch schon klar sagen. Also alle, die jetzt den Dip gekauft haben und meinten, aber Facebook hat auch super Price Earnings und so. Ich würde das alles nicht so einfach in die Zukunft fortschreiben bei Facebook. Das Einzige, was ich in die Zukunft fortschreiben würde, ist mein Fake-Account bei Instagram. Der ist jetzt 7 Wochen alt und lebt weiter.
Ich habe gesehen, der kriegt jetzt schon Presseaufmerksamkeit.
Ja, ich finde es wirklich beeindruckend, wie gut Facebook das schafft, das zu managen, dass 4 Jahre lang die Fake-Accounts mit 11 und 5, also die Fake mit 11 und die Fraud mit 5% angegeben werden, statt mal dagegen zu arbeiten, also die zu löschen, schafft man es anscheinend über 4 Jahre diese Zahl komplett konstant zu halten. Also und schätzt die Raten, dass sie immer noch genauso hoch sind wie 2018. Beeindruckend.
Und ja, apropos Fake-Accounts, hast du noch einen Account bei Xing?
Bei Xing habe ich den pausiert, weil ich nicht wollte, dass, also ich wollte nicht mehr hingehen und Leute denken dann aber trotzdem, dass sie dir da schreiben können. Und Sekunde, ich muss mal gucken, nicht, dass mir ganz viele Leute geschrieben haben. Aber ich glaube, ich habe mir pausiert, damit ich eben nicht immer beides checken muss auf meinem täglichen Ego-Trail. Aber ich kontrolliere es mal, sicherheitshalber. Aber bist du da noch?
Nee.
Sicher einloggen möchte ich nicht, nee. Ich krieg noch Profilbesuche und ganz viele Nachrichten. Habe ich das nicht pausiert?
Was kommt da so für Nachrichten rein?
Gucke ich mal.
Mittelstand würde dich als Beirat gerne haben.
Jetzt, Sekunde.
Irgendwelche Podcasts
verbunden? Andi, doch, die letzte ist von 2020. Doch, ich glaube, ich habe es irgendwie pausiert, weil die letzte ist von 2020 von Christoph Bursek.
Na gut, dass der da noch da ist. War ein kleiner Witz.
Naja, ich nutze das auf jeden Fall eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwo hingeschrieben, ich bin hier nicht mehr oder so ins Profil. Mein aktuelles Profil finden Sie auf LinkedIn, steht da. Genau. Habe ich auch gesiezt. Das macht man, glaube ich, so auf Xing. ja, nee, ist Quatsch, glaube ich. Habe ich nie verstanden, warum man in einer globalisierten Welt ein lokalisiertes Karrierenetzwerk benötigt. Also zumindest für mich macht das keinen Sinn. Es gibt vielleicht Industrien, wo das sinnvoll ist.
Ja, die CEO war im OMR-Podcast. Die Firma heißt ja mittlerweile New Work. Und Marv hatte gefragt, wie wir dazu stehen würden, ein Investment bei denen zu machen. Also würden wir die Aktie kaufen? Ich muss mir einmal kurz angucken, wie die überhaupt gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, dass die anfangs ganz gut lief.
Also ich habe lange Zeit, bestimmt über 2 Jahre hinweg, immer mal überlegt, die zu shorten, weil ich dachte, es wäre so offensichtlich, dass das verfallen muss. Andererseits hatten die auf der Monetarisierungsseite mit so Education und HR-Services schon dann immer mal wieder Fortschritte gemacht und mit Kununu eine ganz gute Akquisition, glaube ich. Deswegen habe ich es nie gemacht. Die haben sich auch eher seitwärts bewegt, dass sie runtergegangen sind. Jetzt zuletzt ist es wieder ein bisschen schlechter geworden. Also langfristig, also kaufen würde ich sie nicht, so, da bin ich mir relativ sicher. Und Sekunde, ich kann nochmal in die Zahlen schauen. Ich glaube dafür, also die CEO hat ja darüber gesprochen, dass sie eigentlich sehr viel Rückenwind hätten. Oder versucht, das scheint jetzt gerade die Equity-Story zu sein, dass es so viel Rückenwind gibt, dass das auch Xing treiben wird. Das sieht man in den Zahlen jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht. Also wir haben dann die absolute Hochkonjunktur bei Personal. Das hat man bei allen Zahlen. Wir können gleich nochmal über Recruit sprechen, wo Indeed und Glassdoor dazugehören. Und die sind ja alle irgendwie niedrig dreistellig, hoch zweistellig gewachsen in dem Segment, aber auch jüngere Firmen, muss man dazu sagen. Und Xing ist jetzt laut Yahoo im letzten Quartal nur um 8% gewachsen. Die sind sehr profitabel mit 24% Operating Margin, teilweise höher, manchmal tiefer. Machen guten, positiven Cashflow. Aber dafür, dass es jetzt die absolute Hochphase ist, wachsen die mir zu langsam, finde ich. 8% in dem Quartal, das ist das September-Quartal, ist zu wenig, finde ich. Und, ich würde mir Sorgen machen, dass sie hat recht, das wird Rückenwind behalten lange Zeit, aber der wird vielleicht nicht immer so stark sein wie jetzt gerade. Auch wenn er da ist. Und ich würde mir dann Sorgen machen, dass das Umsatzwachstum irgendwie einstellig bleibt oder nur niedrig zweistellig geht. Die sind profitabel, also Angst um sein Geld muss man jetzt auch nicht haben. Aber ob ich da jetzt irgendwie 25er KGV für zahlen müsste, da kann ich doch eher ein Microsoft oder Google oder Salesforce kaufen. Da kriege ich, glaube ich, mehr Stabilität, weniger Unsicherheit als bei Xing, habe ich das Gefühl, oder? Bei New Work.
Ja, also für mich ist das Produkt halt einfach überhaupt nicht mehr relevant. Das war früher anders so. Anfangs hatten die ja tatsächlich so alle Business-Leute in Deutschland gefühlt oder alle Digital Natives. Jetzt scheint der Fokus eher mehr Mittelstand, noch ein bisschen Werbeindustrie zu sein, aber so richtig, ja, für mich, also ich vermisse nicht, dass ich auf dem Produkt nicht mehr bin.
Also Statista glaubt, die Nutzerzahlen gehen noch hoch auf momentan 20 Millionen.
In Deutschland?
Dachregion, ja.
Das 20 Millionen?
Jeder. Schon mit einer gewissen Tendenz zur Verflachung, aber...
Wie viel Millionen arbeiten denn in Deutschland? 40? 50?
Ja, 40, glaube ich.
Also jeder zweite...
Auch unwahrscheinlich, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also...
Na, Dach ist ja noch Österreich und Schweiz. Aber, ja. Naja, ich finde, es drängt sich nicht auf. Aber wir können mal über die Recruit, weil wir Recruit mal besprochen haben, im Vergleich mit dem, in Bezug auf das Jobthema. Da hat, also Recruit Holdings ist ein japanisches Konglomerat, was einen extrem schlauen Move gemacht hat, nämlich vor ein paar Jahren Glassdoor und Indeed zu kaufen. Indeed ist wahrscheinlich die nach Traffic größte Jobplattform der Welt, würde ich vermuten. Sekunde, übersehe ich was? Nee, doch, müsste sein. Und also innerhalb der Recruit Holdings befindet sich das sogenannte HR Technology Segment. Da gehört nur Indeed und Glassdoor rein, nach meinem Verständnis. Und das ist in den beiden letzten Quartalen, hat sich das Wachstum von vorher nur um die 20 auf 150 und 107% gesteigert. Und jetzt im Q3, das ist deren Q3, das ist unser Q4, oder das ist Kalenderjahr Q4, Financialjahr Q3, immerhin noch um 97%. Also das Wachstum ist ein bisschen abgeflacht, aber es ist schon noch im Vergleich zum Vorjahr zumindest signifikant mit 97%. Das heißt, der hat weiter Rückenwind, der weltweite Jobmarkt.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die
Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Warum die Zahlen nicht gut aufgenommen wurden, ist, weil das Adjusted EBITDA aus dem Segment HR Technology aber von 86 auf 72 Millionen, also das sind alles, Entschuldigung, das sind nicht Millionen, sondern Billionen Yen. Ich rechne es gleich mal um, aber also ich habe jetzt nicht von Millionen gesprochen, sondern von Billionen Yen. Der Yen ist ungefähr 1 zu 120 Dollar, glaube ich. Andersrum, 120 Yen sind, glaube ich, 1 Dollar. Und genau, jetzt ist das EBIT so ein bisschen, das Wachstum hat sich leicht verlangsamt, das EBIT ist ein bisschen eingebrochen und das mochte man halt nicht. Ansonsten, wie gesagt, der Markt hat schon Rückenwind, man wächst auch ordentlich gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal. Insgesamt ist die Revenue Run Rate der letzten 12 Monate, oder für die, auf Basis des letzten Quartals ist die Run Rate 7,5 Milliarden Umsatz mit den beiden Produkten. Das ist schon ordentlich. Und ich glaube, Recruit ist so 81 Milliarden wert. Das heißt, man müsste mal überlegen, ist es nicht eigentlich schlauer, oder das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gefordert, in Anführungsstrichen, Indeed und Glassdoor mal einzeln an die Börse zu nehmen und aus dieser Recruit rauszuholen. Weil die anderen zwei Segmente, nämlich Media und Solutions und Staffing, also Zeitarbeit, machen ungefähr genauso viel EBIT wie die HR Technology Group alleine oder das HR Technology Segment. Wächst aber viel langsamer, ganz andere Struktur des Umsatzes, viel höhere COGS und so weiter. Deswegen wäre es eigentlich für einen Shareholder Value besser, wenn man Indeed und Glassdoor da rausnimmt. Dann ist die Recruit Holding natürlich nicht mehr so groß. Aber ich glaube, da könnte man viel Value unlocken, wenn man das macht. Also wie gesagt, wahrscheinlich wären Indeed Glassdoor alleine so 70 Milliarden wert, würde ich schätzen. Und dann kriegt man mehr oder weniger die anderen beiden Segmente geschenkt dazu. Das wäre schlau. spannend, also dieses HR-Technology-Segment ist halt spannend, weil es eine hohe 30% EBITDA-Marge hat oder über 30%, fast 100% Wachstum noch. Das wird sich aber ein bisschen verflachen. Aber wahrscheinlich würde man dem bis zu 10 mal CS geben bei der Geschwindigkeit gerade. Und dann wäre das ganz, ganz spannend, das rauszulesen. Also Zahlen waren nicht super, weil die EBIT-Marge eingeschmolzen ist. Topline-Wachstum verlangsamt sich auch. Da kommt jetzt noch ein relativ einfaches Quartal. Und das übernächste Quartal hat dann das erste Mal wirklich schwere Vergleichswerte. Da ist dann so ein bisschen Crunch-Time. Da müsste man aufpassen vorher, wie das aussieht und wie sich der Markt bewegt. Genau, prinzipiell glaube ich, HR hat halt schon viel Rückenwind, aber es ist so ein bisschen erschütternd, wie wenig New Work davon profitieren kann, würde ich sagen. Das würde mir dann für Momente, in denen das nicht mehr so stark Rückenwind hat, Sorgen machen, dass die überhaupt noch wachsen können.
Wie sieht es denn aus, wenn wir in eine Rezession kommen? Wird dann der Markt immer noch so sein, dass halt man nach Leuten sucht, wie man es aktuell tut?
Also prinzipiell wird natürlich weniger eingestellt in einer Rezession. Dadurch, dass das ja größtenteils auch ein demografisches Phänomen ist, glaube ich, würde es nicht so sein, dass wir jetzt Massenarbeitslosigkeit sehr schnell wieder hätten. Sondern einfach, wir haben schon zu wenig Arbeitsplätze. Und selbst wenn man jetzt 2% der Bevölkerung ihren Job verlieren würden, was natürlich nicht wünschenswert wäre, dann würde das, glaube ich, im HR-Segment trotzdem viel Nachfragedruck bleiben erstmal. Aber es hätte klar eine Rezession eine Auswirkung auf das Segment. Also es ist, HR ist natürlich super zyklisch per Definition. Also wenn in Hochkonjunktur zahlt man alles, um noch einen Arbeiter zu bekommen oder eine Arbeiterin. Und in der Rezession würde man weniger zahlen. Das tendenziell stimmt das schon. Ich denke aber, es wird durch den demografischen Rückenwind abgemildert.
Stell dir vor, du würdest bei Meta arbeiten und Mark Zuckerberg würde dir jetzt die neuen Values vorstellen. Eine davon, Focus on Long-Term Impact. Was würdest du anders machen?
Das sagt mir, ich darf schwere Kompromisse treffen, die kurzfristig vielleicht auch negative Konsequenzen haben. Ich weiß nicht, ob aufs EBIT oder auf die Gesundheit der Nutzer oder was weiß ich, aber es ist so ein bisschen, dass das Ziel gewisse Mittel rechtfertigt, würde ich daraus lesen.
Ich übersetze, du würdest gucken, dass man die Fake-Profile löscht.
Das hätte Long-Term-Impact, glaube ich. Wobei bis dahin ist es ja eh leer. Also ich glaube nicht, dass man da bei Instagram oder Facebook noch irgendwas rumreißen kann. Also die haben noch eine Chance, entweder aus WhatsApp was Ordentliches bauen oder das Metaverse hinbekommen, was ich nicht glaube. Aber ich glaube nicht, dass du bei Instagram oder Facebook noch irgendwas reißen kannst. Was nicht heißt, dass sie nicht noch viel Werbung da abspielen werden und noch ein bisschen Geld verdienen eine Zeit lang. Aber Facebook ist ganz klar über den Zenit. Ich glaube, Instagram ist am Zenit. Und auch knapp drüber, ehrlich gesagt, wenn man die Fake-Profile mal löschen würde. Oder?
Ja, war sich ähnlich.
Ich glaube, er ist eine Einstimmung darauf, dass sie das jetzt mal 2-3 Jahre mit richtig schlechten Zahlen kommen und wenig Growth, wenig Userwachstum und dass man trotzdem den langfristigen Horizont des Metaverse im Auge behalten soll und sich nicht ablenken soll, wenn die Stimmung schlecht wird und die ESOPs alle wertlos werden, weil der Aktienkurs einbricht. So würde ich es verstehen.
Also sie haben wohl 300.000 Maus auf ihrem Horizont-Ding da, also im Metaverse.
Wie viele davon wurden schon befummelt? Diese Jane Manchung Wong war da und hat gesagt, sie wurde nach 5 Minuten force-kissed und musste dann diesen 1,50 Meter Privacy-Raum anmachen, damit sie sich überhaupt bewegen konnte. Da.
Ja, also ja, ich bin gespannt. Ich finde immer, wenn Firmen die Vision neu definieren, dann sind meistens andere Probleme da und man sollte sich auf andere Sachen konzentrieren. Es ist nie so ein Zeichen von, es läuft jetzt und alles in die richtige Richtung.
Aber Move Fast und Break Things ist weg, ne?
Ja.
Build Social Value ist aber auch weg, glaube ich.
Es heißt jetzt Move Fast Together. Also man möchte besser zusammenarbeiten. Ich bin gespannt. Dann Booking hast du ja eigentlich vorhergesagt. Also du fragst dich seit Monaten, wieso sich diese Aktie nicht nach unten bewegt. Booking hat jetzt 3.000 Leute entlassen. Weißt du, wie viele Leute da arbeiten? 20? 30?
Ja, sehr gute Schätzung. Ich glaube, es waren 2020 am Höhepunkt mal so rund 20.000. Da hatte man schon mal ungefähr ein Viertel entlassen angeblich. Oder mindestens 4.000. Und jetzt haben sie nochmal 2.700 Customer Service Mitarbeiter gehen lassen. Wollen das mit einem Outsourcing-Dienstleister ersetzen. Und was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, warum die Booking-Aktie höher steht, 30% höher als vor Corona steht. Wie das Sinn macht. Wenn ich glaube, ein Großteil des, also du hast Preiseffekte, also das, ich habe schon lange überlegt, wie das Sinn machen kann. Du hast natürlich Preiseffekte, ne? Das ist alles ein bisschen teurer geworden, das Traveln. Vielleicht auch ist der Druck bei den Hotels höher geworden. Aber es wird halt einfach weniger gereist. Und auch Marriott, ne? Das ist eine der größten Business-Hotel-Ketten. Die sind auch 16% über dem All-Time-High. Die sind auf All-Time-High 16% über Höchststand pre-Covid. 60 Milliarden wert, Booking 110 Milliarden wert. Ich sehe nicht, wie die in den 2019er Normalität zurückkommen, ehrlich gesagt. Natürlich werden sie jetzt auch nicht halb so groß bleiben. Man sieht schon da viel Erholung und vielleicht sogar so eine Sonderkonjunktur als Revanche, aber ich glaube, dass sie auf einem niedrigeren Plateau landen werden erstmal. Und deswegen wundert es mich, dass sie jetzt so stark gewonnen haben trotzdem in der Zeit, wo viele andere ja verdroschen worden sind. Ich meine, die sind sehr ertragsstark, beide. Und Marriott macht halt viel so Lizenzgebühren. Also, aber trotzdem hängt es am Ende schon auch davon ab, ob mehr gereist wird oder nicht, ob es denen gut geht und wie viele Lizenzgebühren oder Hotels zahlen können und so weiter. Aber verstehen tue ich das nicht. Ich bin mir nicht so sicher, also solange ich nicht verstehe, was falsch ist, würde ich die jetzt nicht shorten, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder das reinfahren können. Aber
ja, aber die Zukunft zeigt, dass alle Leute glauben, also man würde ja sagen, die Aktie zeigt die Zukunft und alle hoffen und glauben ans Verreisen. Also vielleicht ist es einfach, dass die Aktien, die letzten sind, die noch die Hoffnung des freien Reisens wieder hatten, dass deswegen es keiner verkaufen möchte.
Ja, aber wie schätzt du in ein Hotel, also wie viel Prozent der Übernachtung glaubst du sind Business und wie viel Prozent der Übernachtung über die ganze Woche gesehen sind privater Natur?
Ich würde sagen 70% privat bei Booking.
70? Na gut, viel Business wird noch über andere spezialisierte Reisebüros und so gebucht, aber...
Genau, weil also ich würde jetzt annehmen, dass alle großen Corporates ihre eigenen Plattformen haben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gar nicht über Booking booken können. So, die Plattformen sind bestimmt krass am Leiden.
So BCD-Travel und so.
Genau. Aber das, also natürlich ist Booking.com für kleine Unternehmen und irgendwie Freelancer oder so. Also vor allem für uns beide Business Travel ist es auf jeden Fall eine Macht so. Aber da losgelöst davon ist es halt eher in Konkurrenz zu Airbnb und so weiter. Und die entwickeln sich ja auch in Ordnung. So, also.
Ja, aber durch Alternative Accommodation, also sowas wie Airbnb, das ist ja auch eine Gefahr für Booking. Also ja, versuchen sie auch reinzuwachsen, aber ich weiß nicht. Es war immer eine super Aktie in der Vergangenheit, aber ich bin jetzt gerade nicht 100% bullish für Booking.
Ja, ich war immer ein Heavy User, als ich noch gereist bin. Aber vielleicht kann uns ja ein Hörer oder eine Hörerin erklären, warum das noch so beständig ist. Dann Fastly, die haben Earnings gehabt und du weißt nicht, warum die immer noch so gut stehen, lese ich aus deinen Tweets.
Also ich glaube, wir hatten, als wir die das erste Mal besprochen haben, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ich glaube, eine der ersten 20 oder so, da hat sich ein Hörer mal gewünscht, dass wir uns Fastly anschauen. Und da meinte ich, glaube ich, das sieht nicht so aus, als wenn das nochmal irgendwie in die richtige Richtung kann, weil es zu langsam wächst und trotzdem nicht profitabel ist. Die hatten mal so ein Hoch während Corona dann auch, aber selbst da sah es kurzzeitig mal okay aus. Aber ich hatte dann eine Sekunde, ich habe getwittert, muss ich mal gucken, was ich getwittert habe, einen Tag vor den Earnings hatte ich gesagt, wie ist Fastly immer noch 3 Milliarden wert, also 10-mal Umsatz. Das Wachstum verlangsamt sich, das war vor den Zahlen, ne? Die Non-GAP, das Non-GAAP Operating Income, das Adjusted EBITDA, der Operating Cashflow, also egal welche oder egal wie wohlwollend man sich die Kennzahlen anschaut, sie sind negativ und das weitet sich eher aus. Die DBNER und NRR verschlechtert sich. Die Magic Number lag unter 2, also unter 0,2, Entschuldigung, und damit irgendwie unmöglich, profitable Kunden zu akquirieren. Und es scheint nur schlechter zu werden. Und dann ist Fastly, glaube ich, waren es 25% oder 30% am nächsten Tag tatsächlich auch runtergegangen. Das hat sich so ein bisschen bestätigt. Und die Zahlen waren dann gar nicht so schlecht, wie ich vermutet habe. Also die letzten drei Quartale waren Umsatz 84,8, 85 Millionen, 86,7 Millionen. Und jetzt ist es hochgegangen auf 97, immerhin. Also ein deutlicher Sprung, wobei es da eine Saisonalität, obwohl da gibt es eine Saisonalität. Saisonalitätsbereinigt ist dann gar nicht mehr so eindruckend. Dann sind sie nämlich langsamer gewachsen als im Vorquartal. Da sind sie noch immerhin mit 23% gewachsen, was für Software echt nicht schnell ist. Jetzt nur noch mit 18%. Also das ist zu langsam, wenn man nämlich außerdem eine negative Operating-Marge von minus 58% hat. So. Das entspricht einer, sagen wir mal, wenn man jetzt ganz wohlwollend nicht die Gap-Operating-Margin, sondern eben eine adjustierte Kennzahl nimmt, kommt man irgendwie noch auf eine Rule of 40 von 6%, aber das ist eben weit weg von 40 und kann eigentlich nicht funktionieren. Also die verlieren die Sekunde, der Cashflow ist, glaube ich, der Cashflow ist auch negativ. Also sie bluten Geld und wachsen nicht schnell genug. Alle Kennzahlen verschlechtern sich. Also ich sehe nicht so richtig, wie das besser werden soll. Mich wundert es ein bisschen, dass da noch keine personellen Konsequenzen gezogen werden. Das einzige Licht am Ende des Tunnels ist, dass die Magic Numbers komischerweise hochgegangen, aber das ist auch die Saisonalität, glaube ich jetzt tatsächlich. Die war nämlich davor, ja, nee, dann hat sie sich sogar verschlechtert. Wenn man sie vergleicht mit den, also inklusive des saisonalen Effektes, ist die Magic Number sogar schlechter geworden eigentlich. Das heißt auch, das ist schlecht. Also ich glaube Fastly, und ich meine, sie sind nur noch 3 Milliarden wert, oder beziehungsweise jetzt ein bisschen mehr als 2. Was kann man damit noch machen? Also du kannst keine neuen Aktien rausgeben, weil es schon nichts mehr wert ist, die ganze Company. Du verbrennst irgendwie 50 Millionen jedes Jahr oder blutest das Geld. Du wächst nicht schneller als 20%. Das heißt, es würde ein Jahrzehnt dauern, um das auszugleichen. Wenn du die Kosten cuttest, verlierst du das Personal noch. Eigentlich kannst du nur das mit was anderem mergen, das ähnliche Gemeinkosten hat oder wo du Effizienzen rausholst, weil du die Kundenbasis schon hast und das reinverkaufst. Also das irgendwie
Cloudflare sie kauft.
Ja, die bieten ja viele Sachen ähnlich an. Also die Cloudflare braucht es, glaube ich. Ich überlege eher, ob ein Google Cloud das kaufen könnte. Bei denen würden die Verluste kaum ins Gewicht fallen, weil die selber eine Milliarde, glaube ich, noch draufzahlen.
Aber wie kann es sein, dass die so im Gegensatz zu Cloudflare jetzt nicht ähnlich performen? Ich meine, das ist doch mehr oder minder das gleiche Produkt.
Also das Produkt hat weniger Product-Market-Fit einfach. Es verkauft sich schlechter, sieht man. Es wird schon genutzt. Ne? Die haben irgendwie 2.800 Kunden, glaube ich. Ja, 2.800 Kunden mit ein paar Übernommenen. Aber es verkauft sich deutlich schlechter. Es wächst nicht. Ist nicht so innovativ, offenbar. Irgendwann helfen dir die Größenvorteile natürlich auch, die Cloudflare hat. Also dass du einfach mehr Features baust und damit immer stärker wirst. Und Wenn diese Growth Engine aus so einem guten Gleichgewicht zwischen Wachstum und Profitabilität einmal aus dem Schwung rauskommt, dann wird es halt unheimlich schwer. Und das konnte man meiner Meinung nach bei Fastly sehr, sehr früh sehen. Ich guck mal, wo die am Höhepunkt waren. Sekunde. Ich glaube, haben wir die beim Jahreswechsel nicht auch besprochen sogar, als dass das ein ganz guter Short-Kandidat war, den wir richtig hatten. 33,6% haben die gestern verloren. Also die waren mal 126 wert, sind jetzt noch 19 wert. Also mindestens 85% verloren. Aber zu Recht. Keine Ahnung, wer das damals gekauft hat. Also es gab mal so ein Strohfeuer während Corona, wo sie ein bisschen besser aussahen. Aber
na, wir haben schon in unserer Community die ein oder anderen, die das gekauft haben. Also es ist auf jeden Fall, kam immer wieder auf, weil immer wieder höhere Fragen zu Fastly drin und auch auf Discord. Also,
ja, aber ich glaube, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, haben wir das jedes Mal relativ skeptisch besprochen. Ich meine, man kann sagen, das ist nur 10-mal Sales wert, das ist nicht viel, aber es ist halt für eine Company, die hinten und vorne nicht funktioniert, halt immer noch zu viel. Also 60, Yahoo sagt 60 Millionen negativer Cashflow bei 39 Millionen Umsatz. Also minus 16% und es wächst nur mit 20. Vielleicht dauert es nicht ein Jahrzehnt, aber es würde Jahre dauern, das überhaupt hinzubekommen. Wie viel Cash haben sie noch? Sekunde. Cash haben sie noch 600 Millionen, könnten irgendwas anderes kaufen, aber oder es lange durchhalten. Aber hat nichts mit Wachstum, Growth zu tun, aber Value ist es auch nicht. Und auf eine Übernahme spekulieren würde ich da jetzt auch nicht. Und ich meine, minus 33, ich frage mich, was haben die vorher gedacht? Also die Leute, die sie 33% höher, oder sie sind rückwärts gesehen, ist ja jetzt 50% höher, noch gehalten haben. Mit welcher positiven Überraschung hätte man jetzt gerechnet? Dass man jetzt dann doch ein Drittel des Kurs abverkauft hat. Weil es hat sich ja nichts geändert, sonst hat sich größtenteils das fortgesetzt, was man vorher schon sehen konnte. Naja, aber da sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich. Aber außer was ganz spannend ist, ist, dass die Zahlen halt im Q4 immer gut aussehen, sowohl bei Magic Number als auch so ein bisschen bei Rule of 40 werden sie da besser. Aber das ist eben ein saisonaler Effekt. Und wenn man aufs ganze Jahr oder auf die anderen Quartale guckt, dann ist es eben doch wieder desaströs.
Und saisonal, weil dann die Firmen kaufen oder warum?
Fast, ist wahrscheinlich volumenbasierte Abrechnung. Der E-Commerce-Traffic geht wahrscheinlich hoch im Q4. Das wäre jetzt meine einfachste Erklärung, dass man da ein bisschen mehr zahlen kann.
Meinst du, Jan Böhmermann hat Palantir kaputt gemacht?
Das glaube ich nicht, nee.
Die Aktie ist...
Ich glaube, Palantir kann sich ganz gut selber kaputt machen.
Naja, also die sind gespackt. Ich meine, im September letzten Jahres sind immer noch positiv. Also ein Spack ist...
Das war doch kein Spack. War das ein Spack? Nein.
Ja, doch, ich glaube schon.
Ein Direct Listing war das, glaube ich.
Was, Direct Listing?
Ich glaube.
Ich weiß nur, dass du gewertet hast, dass die irgendwann bei 7 sind.
Und es geht in die richtige Richtung. Also es ist bald unter Ausgabekurs wieder, oder? Was war Ausgabesekunde?
11,77. Wir nehmen Freitagnachmittag auf.
Und gekommen sind sie bei jetzt bei 29.
Ja, genau. Deswegen hätte ich gesagt, es ist ein Spec gewesen.
Nee, es war Zufall, glaube ich. Also ich verstehe die Vermutung, aber nee.
Gut, und diese Woche minus 25%. Was ist dann los? Mit Daten ist doch das Öl der Zukunft. Damit verdient man doch sein Geld.
Ja, auch da. Ich war ja relativ outspoken darüber, dass ich Palantir so moralisch sowieso komisch finde und aber auch von den Zahlen her einfach nicht gut und von der Governance, also der Unternehmensführung. Wir können ja mal auf die Zahlen eingehen. Also sie sind noch mit 34% gewachsen, nach zuvor 36, 49 und 49. Also es hat sich verlangsamt zum Jahresende hin, das Wachstum. Zum Vorquartal sind sie noch 10% gewachsen immerhin. Die Rohmarge sieht gut aus mit 80%, die hat sich leicht verbessert. Aber die Operating Margin ist weiterhin negativ. Da hatte man mit einem besseren Ergebnis gerechnet, aber die bleibt negativ. Und sie sehe sogar noch schlechter aus, wenn man eine gewisse Adjustierung macht. Positiv ist der adjustierte Free Cashflow. Der ist wahrscheinlich um die, worum adjustiert man Free Cashflow? Um die Steuerzahlung in Verbindung mit Stock-Based Compensation. Wahrscheinlich, weil die muss man in Cash zahlen. Und es gibt ein positives, also teilweise sieht die NRA ganz gut aus, die Revenue Expansion bei bestehenden Kunden. Die Magic Number ist hier auch besser, aber auch da scheint es einen saisonalen Effekt zu geben auf den ersten Blick. Das ist noch nicht, manifestiert sich nicht so 100%, aber es könnte sein. Ich würde jetzt noch nicht sagen, feiern, dass die auf 1 gekommen sind. Das könnte auch wieder schlechter werden. Das sind die positiven Sachen. Die Marketingquote ist ein bisschen runtergegangen, also es deutet sich so ein Operating Leverage an. Und die Rule of 40, wenn ich jetzt tatsächlich den Cashflow nehmen würde, wäre immerhin bei 58. Aber man muss halt ganz genau schauen, wo Palantir jetzt adjustiert. Und zwar geben die immer einen unheimlich hohen Bestandteil ihrer Gesamtausgaben. Deswegen habe ich hier im Doppelgänger Excel-Sheet oder Google-Sheet mal ausnahmsweise die Stock-Based Compensations mit aufgeführt. Die gesamten Ausgaben für operative Kosten sind ungefähr 400 Millionen im Quartal und davon sind allein 166 Millionen Stock-Based Compensation. Also, und diese Stock-Based Compensation kann man eben wegadjustieren, also sowohl im Adjusted EBIT oder auch im sogenannten Non-Gap Operating Income oder im Non-Gap Net Income kann man die rausrechnen, weil man verbessert einfach nur die Nutzer. Die Shareholder und rechnet das dann raus, dann sieht es auf dem Papier erstmal besser aus. Palantir nutzt das meiner Meinung nach aber so systematisch, dass also im Vorjahr, ich glaube, es gab mal ein Quartal, wo sie, das war beim Börsengang, das wäre jetzt unfair, das ranzuziehen, weil beim Börsengang vesten natürlich ganz viele Shares auf einmal, also die Accelerated Vesting haben oder wenn irgendwelche Managementvergütungen an den Börsengang gebunden waren, dann kommt es zu einem überdurchschnittlichen Vesting von Shares, von ESOPs, die rausgegeben werden, dann deswegen war es ja besonders hoch. Aber fürs Gesamtjahr letztes Jahr haben sie allein 1,27 Milliarden an Sekunde, ja, 1,27 Milliarden an Share-Based Compensation rausgehauen, während die gesamten Kosten, die das schon inkludieren, 1,9 waren. Also zwei Drittel der Kosten waren Share-Based Compensation. Und das führt dazu, dass du dich bei allen adjustierten Metriken immer sehr gut gesund rechnen kannst. Und dass aber gleichzeitig durch die ständige Herausgabe neuer Shares die Shareholder extrem verwässert werden. Wenn man also 2019 gab es zum Beispiel erst 700, Sekunde, genau, 2019 gab es noch 700 Millionen Shares von Palantir. Ende 2020 gab es 1,49 Milliarden Shares. Und heute gibt es schon 2,3 Milliarden Shares. Das heißt, es gibt dreimal so viele Shares wie vor zwei Jahren eigentlich. Und das heißt, selbst wenn du eine Palantir-Aktie besitzt, gehört dir eigentlich immer weniger davon, von dem Unternehmen jedes Jahr. Das hat den positiven Effekt, dass der Verlust pro Aktie kleiner wird, weil der durch immer mehr Aktien geteilt wird. Also das sieht in dem Fall sogar positiv aus. Aber das ist schon problematisch, wenn man das so dauerhaft anwendet. So, und dann habe ich mal, weil es so aussieht, als wenn jetzt sie Kosten sparen oder sozusagen dann sich ein Hebel entwickelt, dadurch, dass sie also relativ gesehen weniger für Marketing ausgeben, relativ gesehen weniger für R&D ausgeben, relativ gesehen weniger für Gemeinkosten ausgeben, während der Umsatz um, was war das, 34% steigt, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt die Stock-Based Compensation von den Gap-OPEX, also den nach ordentlicher Buchhaltung geführten, wo dann nämlich die Stock-Based Compensation da drin ist, abgezogen. Das heißt, ich habe dann eigentlich die Ausgaben ohne Berücksichtigung von Stock-Based Compensation und die bleiben beim Marketing dann zum Beispiel relativ gleich. Also sie geben prozentual genauso viel Fixgehälter für Marketing aus oder das sind ja alle Ausgaben, nicht nur die Gehälter, wie im Vorjahr. Sie geben ein bisschen weniger Gemeinkosten aus. Und der Grund ist, dass natürlich, wenn ein Aktienkurs einbricht, sieht auf dem Income Statement die Share-Based Compensation auf einmal günstiger. Also gibt es ja die gleiche Anzahl an Aktien raus, kurzfristig gesehen zumindest. Und dadurch hast du einen positiven Kosteneffekt, wenn du das verbuchst, weil du jetzt nur noch Aktien im Wert von $12 rausgibst und nicht mehr im Wert von $20. Und nur dadurch hat sich jetzt ein positiver Hebel eigentlich entwickelt, dass die Anzahl der Aktien fix ist, die man verspricht und das dann günstiger geworden ist. Das wiederum lässt sich langfristig natürlich nicht durchziehen, weil jeder Angestellte oder jede Angestellte natürlich zu dir kommt und sagt, die Shares, die ihr mir versprochen habt, sind nur noch halb so viel wert, ich brauche jetzt doppelt so viele Shares. So. Das heißt, das wird auch wieder steigen und dann dieser scheinbar schöne Effekt, dass die Kosten sinken, ist letztlich nur auf die Vergünstigung der Stock-Based Compensation durch den sinkenden Aktienkurs zurückzuführen. Das ist ganz spannend. Dann wir können ja mal durch die Präsentation gehen von Palantir. So, ich würde schon mal gern meine Missbilligung ausdrücken der Sachen, die da mal zur Verfügung gestellt werden. Du musst dir vorstellen, bei Palantir bekommst du einfach jedes Quartal ein bisschen andere Informationen, sodass du fast unmöglich irgendwelche Vergleichswerte bilden kannst. Du kriegst halt immer mal andere Daten, die gerade gut aussehen. Und ob das dann eben ein schlechteres oder ein besseres Quartal ist, ist schwer herauszufinden. Wir gehen mal durch die Präsentation. Die kann man unter Palantir Investor Relations finden. Genau, da sagen sie halt, sie wachsen 34%. Davon wächst das. Also Palantir macht letztlich AI-Data-Anwendungen oder Data-Visibility-Anwendungen, keine Ahnung, wie sie es nennen würden, aber für den öffentlichen Sektor und versuchen das mehr auch im privaten Sektor. Also hauptsächlich haben sie es an Sicherheitsbehörden und Regierungen verkauft in der Vergangenheit, versuchen es mehr und mehr an Firmen zu verkaufen. Das scheint eine neue Strategie zu sein, deswegen wächst Government-Sektor nur noch mit 26%, das Commercial Revenue aber mit 47%, auf einer kleineren Basis aber. Das US-Commercial Revenue wächst sogar um 132%. Das wächst so stark auch, weil es von einer sehr kleinen Basis kommt, also von kleinen Ausgangswerten. Die Marge ist schick und so weiter. Das letzte Quartal war schlechter als der Rest des Jahres, also es ist tendenziell eher eine Verlangsamung, die man sieht. Eine spaßige Slide fand ich, da zeigen sie 5 ihrer Customer, Vecho, Merck, Swiss Re, also Schweizer Rückversicherung, Airbus und nochmal Merck. Our customers are saying Foundry. Foundry ist das Commercial Produkt von Palantir. Our customers are saying Foundry is to app developers this decade was AWS was to them last decade. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob Palantir das neue AWS ist dieser Dekade. Und wenn, dann würde ich so ein bisschen vermuten, dass die Kunden, die mit Palantir in Geschäftsbeziehungen eintreten, dann vielleicht auch nicht das beste Urteilsvermögen darüber haben, was gerade die beste Art ist, Applikationen im Netz aufzubauen. Wie auch immer. Dann sagt man, man hat neue Kunden gewonnen. Im Gesamtjahr hat man genau 98 Kunden gewonnen von 139 auf 237. Sind 98. Davon sind Commercial-Kunden sind von 49 auf 147. Das sind komischerweise auch genau 98. Das heißt, man hat nicht einen Government-Kunden hinzugewonnen. Insgesamt wächst das Commercial-Segment aber relativ stark, wie gesagt, von einer flachen Basis und macht insgesamt US-Commercial, macht 13% des Gesamtumsatzes aus. Darauf ist man sehr stolz. Man hat viele Sales-Leute eingestellt, schreibt man. Dann gibt es einen schönen Graph, wo man sich die Kohorten anschaut. Also wie viel geben die Kunden von 2019, 2020, 2021 aus? Da kann man so ein bisschen so diese Net Revenue Retention sehen. Und das sieht ganz gut aus. Also die Kohorten werden immer größer. Außer wenn man auf die 2018er und davor Kohorte guckt. Die war damals nämlich kurz vor dem Börsengang 32 Millionen und ist jetzt noch 11 Millionen wert. Das heißt, sie hat 2/3 an Revenue verloren. Und da muss man sich ja schon fragen, warum die Kunden eigentlich, warum 2/3 der Kunden oder 2/3 des Revenues verschwunden ist nach 3 Jahren und ob das eventuell auch mit den jetzigen Kohorten irgendwann droht, weil das Commercial-Produkt vielleicht doch nicht so viel Product-Market-Fit hat, wie man glauben würde. So, dann kriegen wir noch ein bisschen US-Non-Commercial-Zahlen. Dann kommt das Government-Business. Das ist nach vorher immer deutlich über 50%, jetzt nur noch mit 26% gewachsenen. Hat genau keinen Kunden hinzugewonnen. Kohorten sehen gut aus, da holt man immer ein bisschen mehr Geld raus, aber auch nicht ganz viel. Und dann kommt so ein bisschen Path-to-Profitability-Kram, bla bla. So. Und was daran spannend ist, neben diesem Share-Based-Compensation-Problem, ist eben so diese Dilution, dass man immer weiter verwässert, also nicht Aktien zurückkauft, sondern immer mehr Aktien rausgibt. Und das heißt, selbst wenn die Market Cap von Palantir stabil gewesen wäre, müsste die einzelne Aktie immer weniger wert sein, weil sie immer weniger an der Company repräsentiert. Und wenn dann die Presse irgendwie schreibt, eben der Verlust pro Aktie hat sich verringert, ist das unter anderem eben, weil es diluted wurde. Und zu diesen 2,3 Milliarden Aktien, die es jetzt gibt, sind schon die nächsten 500 RSUs, also die Restricted Stock Units und ESOPs, auch schon klar, dass die noch outstanding sind. Also sie sind schon versprochen an Angestellte. Also es wird weitergehen. Unter anderem lässt sich Alex Karp, der CEO, ganz gut bezahlen. Der hat im IPO-Jahr Aktienoptionen im Wert von 1,1 Milliarden bekommen als CEO. Im letzten Jahr hat er für 300 Millionen Aktien verkauft. So das Insider-Trading spricht auch eher für wenig Conviction von der eigenen Company. Die brüsten sich damit, dass, ich glaube im Q3 war das, dass die RPOs, das sind diese Remaining Performance Obligations, also ich habe Kunden was verkauft, was ich in Zukunft leisten muss, da habe ich mein Geld aber schon für bekommen und deswegen muss ich diese Rückstellung bilden oder Rechnungsabgrenzungsposten. Und die wachsen halt, oder waren 870 Millionen groß in Q3. Und die Billings, also was sie in Rechnung stellen, ist mit 56% gewachsen, während das Revenue nur mit 36% gewachsen ist. Und die Billings sind sogar mit 172% gewachsen, sehe ich gerade. Und der Cashflow, Free Cashflow, war aber sehr positiv mit 400 Millionen zum Beispiel. Und das könnte zumindest den Eindruck erwecken, dass man halt viel Umsatz auch vorzieht. Das heißt, Kunden bezahlen halt im Voraus schon, erhalten dafür diese RPOs, diese Performance Obligations, also ein Leistungsversprechen. Und damit managt man halt immer den Cashflow, dass der schön positiv bleibt schon. Dieser Umsatz wird irgendwann auch gefahren werden natürlich, aber das Geld wird halt nicht nochmal reinkommen in die Company, sondern das Geld ist schon in der Company und dann diese zukünftigen Umsätze werden dann eben keinen Cashflow-Effekt mehr haben, weil sie ja schon bezahlt worden sind, sondern es werden nur diese Remaining Performance Obligations dagegen aufgelöst. Das könnte irgendwann dann auch gefährlich werden. Und was auch noch spannend ist, dass wir hatten mal darüber berichtet, beziehungsweise hatte Eric Newcomer in seinem Newsletter berichtet, dass Palantir systematisch in sogenannte Pipes, also es sind diese Co-Investments in Specs, investiert hat. In, glaube ich, einem knappen Dutzend Fällen. Und da haben sie immer so bis zu 40 Millionen investiert. Und dafür mussten die Firmen, die investiert wurde, dann unbedingt sofort Palantir-Software kaufen. So, also Palantir hat gesagt, hier, wir investieren 40 Millionen oder irgendwas zwischen 20 und 40 Millionen in dein Pipe-Investment. Und dann hat die Firma gesagt, okay, jetzt möchte ich aber unbedingt bitte auch gleich Palantir-Software kaufen mit diesem Geld. Und so hat man sich quasi ein bisschen Umsatz hinzugekauft. Und würde man das jetzt zum Beispiel rausnehmen aus dem Umsatzwachstum, dann wären sie nur 8% zum Vorquartal gewachsen und nur 27% zum Vorjahr. Also nochmal deutlich langsamer. Und 30% des Total Contract Values kommt allein aus Specs im Commercial-Bereich. Und wenn man das jetzt rausrechnen würde, dann sieht es wirklich ein bisschen arm aus. Das klang jetzt alles sehr negativ. Deswegen würde ich jetzt einmal vielleicht auch die Gegenmeinung verlesen. In Form der Investmenthypothese eines großen deutschen Tech-Momentum-Fonds, der bei den Zahlen zu ganz anderen Ergebnissen kommt, beziehungsweise also fairerweise, natürlich ist diese Analyse vor den Zahlen geschrieben worden, aber meiner Meinung nach sah die Tendenz da nicht anders aus, wenn man die lesen konnte. Auf jeden Fall rechnet ich weiß keine Ahnung, wer das, Tim Melzer würde sagen, zusammengewichst hat, aber wer das sich ausgedacht hat, also Tennis DNA schreibt, sie schätzen den Umsatz für dieses Jahr mit 1,6 Milliarden, der war jetzt nur 1,55, so da kann man sich verschätzen, das kann passieren. Sie glauben aber, dass der bis 2025 auf 20 Milliarden steigen kann. So. Das wäre eine Wachstumsrate von 90%. Und tatsächlich wächst Palantir oder hat die Guidance von Palantir fürs nächste Jahr ist, dass sie mit langfristig 30% Wachstum rechnen, was, glaube ich, schwer genug wird für sie. Und trotzdem ist dieser Fonds jetzt zu der Einschätzung gekommen, dass sie das um das Dreifache übertreffen werden und mit 90% wachsen die nächsten 4 Jahre. Keine Ahnung, ob da jemand irgendwie, der die Analyse macht, durchs Office schreit, Frank, wie viel haben wir da drauf? Und der sagt einfach nur ja oder so. Aber auf jeden Fall verstehe ich nicht, wie man auf die Zahlen kommt. 2030 sollen es dann sogar 52 Milliarden Umsatz werden. Das setzt sich zusammen, indem die Anzahl der Government-Kunden weiter von 80 auf 195 wächst. Das ist und später auf 330. Das ist die im Moment bei 90 stagniert, also nicht ein Kunde hinzugewonnen wurde. Und natürlich diese Kunden auch mehr Umsatz machen. Und die Anzahl der Kunden von Foundry, also im Commercial-Segment, soll in den nächsten 4 Jahren um rund 1000 Kunden steigen. Also jedes Jahr will man 250 neue Kunden gewinnen, wo man, wie gesagt, mit plus 100 Kunden sehr weit von entfernt ist. Dadurch steigt der Umsatz da und so weiter. Dann soll es 2030 2000 Kunden geben, die im Durchschnitt 21 Millionen Dollar mit Palantir Foundry ausgeben. Da frage ich mich, gibt es überhaupt 2000 Unternehmen, die so groß sind und entscheiden sich davon dann alle für Palantir? Also ist nicht mal der denkbar optimistische Case, einfach ein komplett irrealistischer Case, glaube ich, der gerechnet wurde. Die Bruttomarge von 80%, die 10x annimmt, da sieht es so aus, als würden sie da hinkommen. Dieses R&D und Marketing-Anteil am Umsatz, dann ist man, glaube ich, deutlich zu optimistisch. Dann geht man davon aus, dass die Stock-Based Compensation auf 100 bis 200 Millionen im Jahr runtergeht. So, dieses Jahr sind wir in dem Rahmen, aber auch nur, weil die Stock-Based Compensation günstiger geworden ist, weil die Aktie kaputt gegangen ist. Würden wir jetzt den normalen Aktienkurs oder den alten Aktienkurs wieder haben, dann wäre die sofort wieder über 200. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine wachsende Company diesen Wert senken sollte. Das heißt, ich würde damit, und vor allen Dingen scheinen sie keine Anstalten zu machen, die Stock-Based Compensation in den Griff zu bekommen. Die Anzahl der Aktien, glaubt man, geht von derzeit 2 Milliarden. Wie gesagt, es sind jetzt schon 2,3 Milliarden, aber hier steht noch 2 Milliarden. Geht nur auf 2,5 Milliarden hoch. Das kann schon gar nicht mehr funktionieren, weil jetzt schon mehr Aktien ausgegeben und versprochen worden sind, als hier maximal angenommen wird bis 2025. Also ist auch einfach nur nicht recherchiert. Beziehungsweise vielleicht, es kann sein, dass die davon ausgehen, dass Palantir irgendwann ein Aktienrückkaufsprogramm startet. Dann käme man vielleicht wieder auf diese Werte, wenn man Aktien zurückkauft. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Und so kommt die Analyse von 10x da zusammen. Der Grund, warum Palantir die größte Position bei denen war. Und was ich mich ja dann frage, also übrigens, Cathie Wood hat 50 Millionen Dollar in Palantir-Aktien gestern am Tiefpunkt verkauft. Also selbst die hat ihren Glauben so ein bisschen verloren, zumindest da. Zumindest hast du das Video gesehen? Die hatte auch so ein kleines Zoom-Call-Problem mit der Ablauf der Zeit. Das war aber nicht ihr Problem, fairerweise muss man sagen, sondern das von CNBC, was ich nicht verstehe, warum man sich nicht diese 100 Dollar leistet. Auch bei Frank war das ja anscheinend Comdirect, die nicht bezahlt haben. Aber es war ganz lustig, dass sie ausgerechnet die beiden das Problem haben. Und den Screenshot kriegst du halt nie wieder aus dem Internet raus, natürlich.
Ja, das ist schon peinlich. Und ich habe deinen Tweet gesehen und habe auch runtergeschrieben, dass ich genau das Gleiche gedacht habe wie du. Wir kommen uns immer näher. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Bug von Zoom, dass sie das Produkt nicht so signalisieren, also dass sie dem Konsumenten nicht zeigen, dass es irgendwie die Free-Version ist. Also weil wahrscheinlich müssten sie in dem, vielleicht macht das Zoom auch in den kommenden Wochen jetzt, dass sie, um die Conversion zu erhöhen, weil keiner möchte zeigen, dass er der günstige Zoom-Nutzer ist, dass sie das Produkt so nutzen, dass der Endnutzer sieht, okay, die Person, die mich eingeladen hat, die kann nur 40 Minuten telefonieren.
Ja, kann gut sein. Aber dann ist die Gefahr, dass die Leute dann doch Teams benutzen. Ne? Aber dass wirklich keine Partei, also ganz ehrlich, als ich mal mit dem Fernsehen zugange war, habe ich denen auch meinen Zoom-Link geschickt, weil ich glaube, dass das im Zweifel, also die einen haben Jitsi geschickt, was als sehr gut gilt. Und bei dem anderen habe ich meinen eigenen Zoom-Account genutzt, um genau sowas auch zu verhindern.
Ja, ist schon peinlich. Und es gab auch irgendwie Tweets, dass sie im Fernsehen ist, während ihre Aktie nach unten geht. Das muss halt auch tough sein, wenn du so deinen Fonds präsentierst, also im Live-Fernsehen, dann siehst du so, also stell dir vor, du bist jetzt...
Die ging halt immer tiefer, während sie gesprochen hat.
Ja, genau. Also, stell dir vor, du bist irgendwie, oder auch CEO von der Firma, ne, von Palantir, wir reden gleich auch über Wix oder Shopify, ne? Du bist live im Interview und siehst so, wie deine Aktie irgendwie 1%, also in dem immer weiter runter geht. Und wenn du dann noch so ein zahlgetriebener Typ bist, wie du es bist, rechnest du dir wahrscheinlich noch die ganze Zeit im Kopf aus, während du die Firma im Fernsehen irgendwie verkaufst, wie viel Geld du gerade, also wie viel Net Worth du verlierst. Das ist schon echt tough.
Und apropos, dass der Kurs live runterging, was ich halt überhaupt nicht verstehe ist, gestern war ja wieder, also am Donnerstag, wir nehmen am Freitag auf, weil wieder ein ziemlich roter Tag an der Börse. Ne? Und Palantir hat was? 15% oder so verloren?
Ja.
Tesla ist runtergegangen, HubSpot ist runtergegangen, Hims & Hers runtergegangen. Diese ganzen, Sekunde, was ist da noch drin? Da haben viele zweistellig oder hoch einstellig verloren. Tencent war nicht plus, Oscar Health natürlich schlecht. Die Chinesen, Krypto hat richtig, stand richtig tief. Upstart hat ein bisschen hochgezogen vielleicht, aber Twilio lief schlecht. Warum bewegt sich der Kurs von dem 10x-Fonds denn nicht? Also weder der Net Asset Value noch der Sekunde, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, gucke ich nochmal nach, aber ich verstehe halt nicht, warum der 10x-DNA-Fonds, also gestern war wirklich Armageddon und der war bis eben im Plus, jetzt ist er 0,4% im Minus. Also entweder stimmen, es gibt nur eine Möglichkeit, entweder stimmen die Angaben der Position nicht oder der ist gerade zu fast 100% gehedged, also dass ein gegenläufiger Kontrakt zur Absicherung gemacht wurde. Und sonst verstehe ich nicht, warum der immer noch bei 19 Euro steht, wenn irgendwie 9 von 10 der Top-Positionen im Schnitt 4-5% verloren haben an dem Tag. Und du siehst es halt null. Kann mir auch gerne mal einer erklären. Also sonst, ich will gar nicht draufhauen, ich würde es wirklich nur gern verstehen. Aber es, irgendwie, wenn du überlegst, was da angeblich drin sein soll, dann verändert sich der Kurs nicht so, wie ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Muss man mal, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. So, hatte ich hier sonst noch was zu palantieren? Nö, eigentlich haben wir alles gesagt. Ich hoffe, dass mit diesen Stock-Based Compensation ist ein bisschen klar geworden. Also das ist, wenn wir immer von Adjusted EBITDA oder von Non-Gap-Numbers sprechen, ist der größte Posten, der da rausgerechnet wird, sozusagen in den meisten Fällen der größte Posten, ist diese Stock-Based Compensation. Das muss in den Gap-Earnings mit reingenommen werden. Das heißt, da musst du halt so tun, als hättest du wahres Geld und nicht nur Aktien rausgegeben, weil das ja auch die realistische Betrachtung ist eigentlich. Und bei Non-Gap oder Adjusted EBITDA darf man diese Stock-Based Compensations eben rausrechnen und so rechnet man dann sein Ergebnis schön, was vielleicht Sinn macht, wenn man nur ein paar Aktien rausgibt. Wenn das so massiv passiert wie bei Palantir, ist es eben nochmal ein anderer Schnack. Ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass Palantir macht halt genug Cashflow, dass die haben jetzt nicht das Problem, was Fastly hat, ne? Aber ob die Sekunde, wie sind die bewertet mit, ich glaube, so um die 20, 24? Ja, 20. Ob die jetzt 20 mal Sales sein sollten vor den Zahlen, das glaube ich halt auch wieder nicht. So, die können Cash generieren, aber nach Gap sind sie halt noch so rot. Beim Börsengang, es war mega gehypt, ne? Sie hatten zwischendurch so diesen Hype-Charakter durch Wall Street Bets auch bekommen. Dann gab es irgendwelche scheinbaren Silicon Valley-Experten, die das irgendwie als den Goldstandard der Datenverarbeitung bezeichnet haben, was jeder, der irgendwie mal entfernt mit einem Data Scientist geredet hat, glaube ich nicht unterschreiben würde. Na gut, und jetzt sind sie noch ein Drittel wert von dem, was sie mal wert waren. Und ich würde sagen, sie gehen noch unter 10. Die Werte würde ich noch halten. Dass sie eher auf 10 gehen als auf 20.
Ich bin gespannt.
5er Schnellwerte?
Naja, 7.
7 ist für
8.
8 gegen 20.
Du sagst unter 8, ich sag über 8. Unter 8, ich sag über 16. Aber
du siehst ja, wie langfristig, also vor einem Jahr hättest du mir gesagt, ich lag komplett daneben. Lag ich da halt auch. So, und jetzt nah dran. Und ich meine, in den 2 Jahren sind sie ja gewachsen. Also, und haben verwässert in dem Fall.
Ja, wer die Woche auch mächtig aufs Gesicht gekriegt hat, ist Wix und Shopify. Shopify hast du richtig erkannt. Tobi, der CEO, scheint sich jetzt zu rüsten vom Peacetime-CEO zum Wartime-CEO. Er hat auf Twitter sein ETH-Handle geändert. Also er heißt jetzt wieder Tobi und nicht Tobi.eth. Er konzentriert sich lieber auf seine eigene Firma anstatt auf irgendwelche Krypto. Wie sieht's bei Wix aus? Ist es so, dass alle Leute jetzt mal kurz während der Pandemie versucht haben, sich selbstständig zu machen und das jetzt wieder sein lassen? Gehen da die Zahlen runter? Oder ist es E-Commerce und Facebook, das einfach schwieriger ist? Die Leute kriegen keine Produkte und können nicht mehr so einfach werben.
Ja, bevor wir zu Wix kommen, ich würde doch noch mal ein Wort zu Shopify sagen. Also vielen Dank für das Lob, aber ich habe es inhaltlich... Vom Ergebnis her hatte ich es richtig, die sind 16% runtergegangen. So, also die Zahlen waren nicht großartig, unter anderem, weil die Guidance schlecht war. Aber was schon beeindruckend war, ist, dass sie bei, also was ich überraschend fand, ist, dass sie, meine größte Angst war, dass das Merchant, das Licensing Revenue, also die Software Subscription Fee, dass das stagnieren könnte. Da haben sie tatsächlich zum Vorquartal nochmal 5% zugelegt. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte ihnen gewünscht, dass sie es knapp schlagen, aber sie haben ist deutlicher geschlagen, als ich gedacht hätte. Also 4,5% sind auch nicht die Welt, aber es ist, ich hätte gedacht, das könnte stagnieren oder sogar leicht negativ sein. Und beim dem Merchant Revenue, dem umsatzabhängigen Revenue, da ging es ein bisschen runter, damit war zu rechnen. Insgesamt waren die Zahlen nicht so schlecht. Sie haben knappen Gewinn gemacht am Ende als Operating Margin. Aber der Ausblick war halt ziemlich düster und sie haben gesagt, nächstes Jahr muss man sich auf Verlangsamung einstellen. Insofern der langfristige Ausblick war dann richtig. Aber ich will nochmal sagen, dass an den Umständen gemessen, fand ich, haben sie schon relativ viel rausgeholt noch aus dem Quartal. Also mehr, als ich gedacht hätte. So, aber im Ergebnis ist die Aktie halt, hat sie trotzdem deutlich verloren. Und bei Wix war es ganz ähnlich. Sekunde, da gucke ich mal rauf. Genau, Wix macht Webseiten für KMUs, sowas wie Jimdo oder Content Square oder Squarespace, nicht Content Square, Squarespace. Und was man da auch sieht, ist einfach letztlich eine Verlangsamung des Wachstums. Also sie haben geschafft, noch 16% gegenüber dem Vorjahr von 283 auf 328 Millionen. Auf Sicht von 2 Jahren sind es 60%. Das weiß ich nicht, warum die jetzt 2 Jahre, also das Business hat ja nur profitiert. Warum die jetzt auf das 2-Jahres-Ergebnis angeben, weiß ich nicht. Da wäre das jetzt, glaube ich, gar nicht so angebracht. Aber weil sie sagen vielleicht, dass die Vergleichsquartale zu schwer wären sonst. Na gut, dann sollen sie halt 2 Jahre machen. Aber dann könnte man die CAGR nehmen und nicht das absolute. Wie auch immer, 16%, das ist halt ein bisschen zu wenig für Software mit so viel Rückenwind. Im Gesamtjahr ist man immerhin mit 29% gewachsen. Das ist schneller. Das heißt, wenn das letzte Quartal 16 war und das Gesamtjahr 29, dann gibt es offenbar schon eine Trendverlangsamung. Die Bookings, die so ein bisschen vorlaufender Indikator sind, sind auch noch etwas langsamer gewachsen als 16%. Und das geht alles nicht so richtig in die richtige Richtung. Sie rechnen gut vor, dass ihre Payback-Period, also die Magic Number, ungefähr 0,9 ist. Also das ist zum Beispiel ein guter Wert. Das heißt, sie können immer noch günstig Kunden akquirieren. Wir haben die nicht im Sheet. Wenn sich das explizit gewünscht wird, kann ich es noch machen. Aber ich hatte jetzt noch diese Zeit, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Wix Net Retention ist nur bei 116%. Das liegt an dem kleinen KMU-Segment. Da kriegt man halt nicht so viel rausgeholt. Einfach. Die EBITDA-Marge hat sich ein bisschen verschlechtert auch wieder, obwohl man gewachsen ist. Das Net Income ist deutlich negativ beeinträchtigt. Verlust pro Aktie sehr stark ausgebaut. Also ich meine, aber das Hauptproblem ist das sich verlangsamende Wachstum. Also sie waren in den letzten drei Quartalen sind sie 41%, 34%, 26% und jetzt eben nur 16% gewachsen. Das könnte sich durch die schweren Corona-Vergleichsweise schon nochmal verbessern. Aber insgesamt ist es einfach nicht großartig. Die Bewertung ist, glaube ich, relativ fair, so um die sogar nur 5x Sales. Das wiederum ist fast schon wieder fair. Aber im Moment ist die Operating Margin auch minus 25%. Cashflow positiv, aber wieder, das spricht dafür. Ist so weder Fisch noch Fleisch. Wundert mich nicht, dass sie verloren haben. Also sie waren halt vorher ein bisschen gepriced auf den Wachstumsstock und jetzt droht, dass sie aus dem Wachstum rausfallen. Es könnte sein, dass jetzt, wenn die in zwei Quartalen, wenn die Vergleichsquartale wieder einfacher werden, dass sie dann nochmal so einen zweiten Frühling bekommen, wieder und zurück zum Wachstum kehren. Wenn man überlegt, dass die heute noch $88 wert waren und am Höhepunkt mal 350, muss man sich aber auch ein bisschen am Kopf kratzen, glaube ich. Also wir wussten ja eigentlich, dass hinter vielen dieser Sachen Corona, so eine Sonderkonjunktur steht. Und Wix sah vorher mal nicht gut aus, ehrlich gesagt, vor Corona. Deswegen fanden wir das auch nicht top, top, top. Wie gesagt, es kann so eine Art Rebound geben. Sie sind dann mit 5x Umsatz nicht mehr super teuer. Jetzt gerade leiden sie unter den schweren Vergleichen zu den Hyperkonjunkturquartalen. Aber dass sie nochmal zu deutlich über 30% Wachstum zurückkommen, glaube ich wiederum auch nicht. Was unter anderem an der zu niedrigen Net Retention Rate liegt. Also dass die Kundenaccounts in sich nicht groß genug wachsen.
Und dann gibt es wieder Podcast-News. Spotify kauft wieder zwei Podcast-Firmen. Und zwar so ja eine Werbeplattform oder Werbesoftware und eine Tracking-Plattform oder Analytics-Plattform. Chartable ist dir bestimmt ein Begriff, da schauen wir uns ab und zu an, wo so unser Podcast gerade liegt. Also am Ende sieht man da...
Mit ab und zu meinst du dreimal am Tag.
Genau. Also man sieht dort, wie man im Chart, wie man rankt, so ob man irgendwie unter den Top 100, Top 10, was auch immer Podcast, in welcher Kategorie ist, weltweit. Das wird wohl eingebaut in Megafon und also da bei Chartable arbeiten so 10, 15 Leute und PodScience, da arbeiten so um die 40 Leute. Das hilft hauptsächlich, um zu tracken, wie erfolgreich die Kampagne war. Vom Pricing finde ich das sehr interessant. Es kostet sowohl für die Brands als auch für die Podcaster jeweils fast $1,000 pro Monat, was ich echt ja viel finde. Und auch so im Learning, wie wir so sehen, ist, dass vielleicht noch nicht ganz so viel darauf geachtet wird, wie getrackt wird. Aber ja, bei Spotify habe ich so ein bisschen das Gefühl, die kaufen auch sehr viel, damit andere Player das Zeug nicht kaufen können. Also,
habe ich auch gedacht.
Oder kaufen sie einfach, weil sie jetzt da das absolute super Tech-Stack haben wollen. Viele, viele Sachen gibt es doch schon oder sind gar nicht mal so wichtig.
Aber ist das Tech-Stack, also prinzipiell muss man erstmal sagen, so das Tracking von Podcasts hat echt ein Riesenproblem. Also es ist irgendwie wie Website-Analytics kurz nach der Jahrtausendwende, würde ich sagen. Also eigentlich gibt es kein Tracking, außer so ein bisschen Durchhörrate und wer gehört hat. Ich frage mich, ob das gut ist, wenn Spotify die jetzt kauft. Im Zweifel hätten die alleine vielleicht noch ein bisschen mehr Anreiz gehabt, was Ordentliches zu bauen, um Transparenz in die Branche zu bringen. Ich fand das Produkt von Chartable jetzt auch nicht 100% überzeugend. Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss mir das Bezahlte kaufen, ehrlich gesagt. Dazu fand ich es nicht. Oder sie stellen es einfach sehr schlecht dar. Oder insgesamt ist es auch, wie die Webseite gebaut ist und so, finde ich, alles lädt nicht, das hat das nicht das Appeal von einem Premium-Produkt. Aber wenn sich dadurch mehr tun sollte für bessere Podcast-Transparenz und so weiter, fände ich das gut.
Ja, ich fand es interessant. Also mal gucken, was die nächste Woche kaufen.
So, und dann machen wir zum Abschluss noch, bevor ich abnippel. Ich bin heute nicht so 100% fit, Entschuldigung dafür. Man hört es vielleicht. Upstart wurde sich noch gewünscht. Das ist dieser Machine Learning-basierte Kreditvermittler, der sozusagen für Banken, die nicht groß genug sind, so eine eigene Art Schufa aufzubauen oder AI-basierte Credit Scoring, haben die eine Software gebaut. Die ist sehr hoch geflogen in den letzten Monaten, hat unheimlich starke Wachstumszahlen präsentiert. Ich meinte immer, too good to be true. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet, muss man klar sagen. Die gingen gestern, glaube ich, 30% oder 40% hoch sogar, weil sie nochmals schnell gewachsen sind mit 250% rund. Von 87 auf 300 Millionen, 305 Millionen Umsatz mit einer hervorragenden EBIT-Marge von 21%, einer Gross-Marge von 87%. Alles super. So cool, dass da mal nicht eine Growth-Story wieder sofort eingebrochen ist. Sie sagen, sie gehen, also uns, das, was mich gewundert hat, ist, dass man das so positiv sieht, weil sie forecasten das Q1 des nächsten Jahres, nämlich mit Flat, also mit Nullwachstum. Also das kann jetzt ein bisschen konservativ sein, aber sie gehen davon aus, dass jetzt das Q1 nicht besser wird als das Q4 gerade. Ich sehe gerade, heute korrigiert die Aktie auch schon wieder ein bisschen. Also das könnte dann eben, dann verflacht sich eben doch das Wachstum sehr schnell. Und wenn man jetzt überlegt, dass die mit 17 mal Sales bewertet sind und dann es eventuell flaches Wachstum gäbe, dann kann das auch ganz schnell nochmal runtergehen. Sie wollen jetzt Autohändlern so ein Kreditprodukt anbauen, dass die quasi am Schreibtisch direkt eine Kreditentscheidung treffen können selber, ohne mit einer Bank oder irgendeinem System zu interagieren, außer dem vom Upstart. Das könnte ganz spannend sein, wenn sie das ausgerollt bekommen. Aber sie scheinen nicht zu stark dran zu glauben, wenn sie denken, sie haben flaches Wachstum. Und Upstart hat aber auch, glaube ich, ein Drittel schon, 75% vom Höhepunkt auch verloren. Also die waren auch deutlich über 400 oder knapp über 400 Dollar wert. Jetzt sind sie wieder bei 139 immerhin. Aber immer noch nur ein Drittel vom All-Time-High. Also sind trotzdem schon ordentlich runtergekommen. Ich verstehe, dass ein bisschen Unsicherheit rausgegangen ist, aber wie die nächsten zwei Quartale werden auch da wieder so ein bisschen Crunch-Time. Die werden natürlich versuchen, ihre relativ konservative Prognose zu schlagen. Wenn das nicht deutlich genug passiert oder eben wenn sie nur die Prognose erreichen, dann müssen sie eigentlich sagen, wir wachsen gerade nicht mehr. Und auch das war dann nur Corona-Sonja-Konjunktur, weil die Kreditvertreter nicht auf der Straße waren oder so. Und was in dem Fall kann man gut finden, kann man schlecht finden. Sie haben Stock-Buyback-Programm auch, also ein Aktienrückkaufsprogramm angekündigt, über 400 Millionen wollen eigene Aktien kaufen. Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man jetzt keine bessere Mittelverwendung findet, das ins Business zu investieren oder in Übernahmen und deswegen einfach Shares zurückkauft. Für eine Company, die im Hyperwachstum war, ist das jetzt auch nicht ein Zeichen, was dafür spricht, dass mit dem Wachstum weitergeht, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist Kurspflege, das macht Sinn, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die nochmal hoch zweistellig wachsen werden im nächsten Jahr, ehrlich gesagt. Von daher drängt sich das auch nicht aus. Ich habe es nicht verstanden. So, als wir es letztes Mal besprochen haben, war es relativ nah am Höhepunkt. So, da war es schlau, das nicht anzufassen, glaube ich. Es scheint nicht so, dass jetzt irgendwas faul daran ist, so wie ich damals Gefühl oder nur ein Bauchgefühl hatte. Aber wie gesagt, zwei Drittel des Werts hat der Start heute trotzdem verloren. Aber es wurde ja auch alles abgestraft, was Highflyer war.
Haben wir nächste Woche irgendwelche Earnings, auf die du dich freust? Ich schaue gerade, Booking Holding kommt.
Genau, die kommen nächste kommt. Woche. Oh ja, das wird wieder spannend.
Alibaba, Block, Farfetched.
Ja, dann haben wir doch was. Und ein paar Hörerfragen müssen wir nochmal wieder schaffen.
Ja, also schreibt uns gerne.
Kotli kommt, glaube ich, am Montag, falls es nicht auch wieder falsch ist.
Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast@doppelgänger.io. Habt ein schönes Wochenende und bis Mittwoch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.